Das rote Sofa. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Es ist Sonntagabend, Ihnen zu Hause. Ganz herzlich willkommen zu Das rote Sofa, natürlich live aus Norddeutschland. Wenn Sie an Hochrechnungen und Prognosen denken, da haben Sie ein Gesicht vor Augen. Unser Gast ist der Mann der Zahlen im Ersten, hat eine beeindruckende Karriere als Journalist und er ist der neue Moderator bei den Tagesthemen. Jörg Schönborn, heute Abend bei uns auf dem roten Sofa. Ich grüße Sie herzlich.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Sie haben heute Mittag schon, also heute Abend geht es noch weiter mit den Tagesthemen. Heute Mittag haben Sie schon den Pressespiegel oder den
Presseclub.
Presseclub im Ersten moderiert. Thema war da, der Rücktritt von Jens Spahn. Was haben Sie aus der Diskussion mitgenommen?
Es gab in der Nachgefragt-Sendung, die wir haben mit Publikumsanrufen, eine Dame, die über Aufrichtigkeit sprechen wollte. Und das Wort, das Friedrich Merz gewählt hat, war ja Glaubwürdigkeit. Und da hatten wir einen ganz interessanten Austausch drüber, dass Aufrichtigkeit etwas ist, was sie vermisst hat, was sie sich wünscht. Und wo sie sagt, dass Politiker aufrichtig sind, ist für mich eigentlich die Voraussetzung, dass sie glaubwürdig sind. Das fand ich eine interessante Beobachtung.
Wurde auch thematisiert, dass möglicherweise ein Eindruck entstehen kann, für Politiker gelten andere Maßstäbe für die Bundesbürger?
Absolut. Das Stichwort Doppelmoral fiel immer wieder. Und das kann man ja auch niemandem verdenken. Also es ist ja wirklich extrem. Also das ist nicht ein Politiker, der zu schnell gefahren ist und als Verkehrsminister eigentlich für die Verkehrsgesetze zuständig ist. Das passiert jedem Mal, sondern das ist ein Politiker, der in einer sehr grundsätzlichen Lebensfrage politisch eine sehr klare Position hatte und in der gleichen Frage privat nach sorgfältiger Überlegung etwas anderes tut.
Glauben Sie, dass Friedrich Merz, Jens Spahn ist als Fraktionsvorsitzender zurückgetreten, dadurch geschwächt ist? Oder kann er das möglicherweise, er hat schon von Kabinettsumbildung gesprochen, auch zu einer Stärke machen?
Ja, das ist so taktisch gedacht. Ich glaube, jeder dieser Vorfälle tut dem Ansehen von Politik erstmal nicht gut. Und da geht es gar nicht um die CDU oder um eine bestimmte Partei, sondern es geht um das Bild, das die Dame mit der Aufrichtigkeit und ihrer Erwartung auch beschrieben hat. Deshalb ist es erstmal etwas, wo man der Politik insgesamt nur wünschen kann, dass man da drüber kommt und dass wir wieder über Sachfragen und wichtige Politikfragen reden. Und ob Friedrich Merz daraus gestärkt hervorgeht, hat, glaube ich, damit zu tun, welche Personalentscheidungen er gerade vorbereitet.
Sicherlich ein Thema heute Abend auch in den Tagesthemen. Genau. Ab 23.30 Uhr sind Sie wieder.
23.20 Uhr heute.
Oder sind Sie on air, wird das Thema noch mal vertieft. Danke, dass Sie heute Abend unser Gast sind. Wir haben noch viele andere Themen, über die wir sprechen werden. Ja, tolle Bilder von St. Peter. Und was können wir sagen? Die Prognose um 18 Uhr hat komplett gestimmt. Er ist da. Jörg Schönborn, heute Abend bei uns auf dem roten Sofa. Bevor wir beide uns unterhalten, erst mal ein paar tolle Karrierestationen von Bianca Zawadiak.
Geboren und aufgewachsen in Solingen, schreibt Jörg Schönborn schon vor dem Abitur für das Solinger Tageblatt. Noch während des Studiums volontiert er beim Westdeutschen Rundfunk, wechselt vom Radio zum Fernsehen und gewinnt erste journalistische Preise. Schließlich findet er seine Lebensaufgabe.
Die beiden großen Parteien, SPD und CDU, landen in der Nähe ihrer historischen Tiefs.
Er wird der Mann der Zahlen, der nun seit Jahrzehnten in der ARD Wahlergebnisse präsentiert und analysiert. Zusätzlich moderiert er den Presseclub, TV-Duelle und Wahlarenen.
Frau Merkel, willkommen, guten Abend.
Ja, guten Abend und guten Abend auch an alle, die hier sind.
Und zwischenzeitlich wird er Programmdirektor des WDR.
Ist das ausreichend?
Offenbar nicht. Seit Anfang Juli ist er neu im Team der Tagesthemen-Moderatoren. Den Zahlen will er aber auch in Zukunft treu bleiben. Viel zu tun also, Jörg Schönborn.
Es ist immer wieder schön zu beobachten, wenn unsere Gäste so Bilder aus der Vergangenheit sehen. Wie empfinden Sie das, so einzelne Karrierestationen?
Ja, manches ist lange her und hatte ich gar nicht mehr so im Blick. Frau Merkel in der Wahlarena, ja, spannende Zeit. Und, aber wenn man so viel gemacht hat, gibt es ja immer neue Dinge.
Ich habe da noch ein weiteres Filmdokument über Sie. Da sind Sie als Reporter in die Tagesthemen geschaltet worden. Damals noch mit Moderatorin Sabine Christiansen. Schauen wir uns mal an.
Jörg Schönborn, Sie sind heute Abend in Lengerich. Guten Abend erst einmal. Dort ist eine Bürgerversammlung, wie man sieht, immer noch im Gang. Ja, geben sich die Bürger damit zufrieden oder herrscht nicht doch noch Angst vor möglichen Vergiftungen?
Ja und nein. Es scheint so, dass die Worte, die Umweltminister Klaus Matthiesen aus Nordrhein-Westfalen heute Abend hier gefunden hat, die Bevölkerung schon in gewisser Weise beruhigt haben. Es sind natürlich noch Fragen offen geblieben, aber es war doch Erleichterung spürbar heute Abend, nachdem Matthiesen Entwarnung gegeben hatte.
Ja, wir können zu einem Großteil Entwarnung geben und das ist natürlich für die betroffenen Bürger und für uns alle eine große Erleichterung.
Ja, da gab es auch noch eine schöne Geschichte zu dieser Schalte, wie wir es immer nennen, zu dieser Live-Reporter-Berichterstattung. Sie waren ganz froh, dass das live gewesen ist, weil eigentlich hätten Sie einen Film machen sollen. Und da hatten Sie gar keine Lust zu, ne?
Naja, ich kam vom Radio. Es war meine erste Woche in der Kölner Tagesschau-Redaktion, also zuständig für die Filme aus Nordrhein-Westfalen. Dieser Brand war im Münsterland und eine weite Strecke zu fahren. Und die Redaktion hatte Sorge, mein Gott, den können wir in der ersten Woche doch nicht live in die Tagesthemen schalten lassen. Also besorgen wir ihm ein Schnittmobil, damit ein Film vor Ort gemacht werden kann. Ja. Und ich war ehrlich gesagt ein bisschen nervös. 3 Minuten schneiden, wenige Stunden vor der Sendung. Also insofern war ich ganz froh. Und das Einzige, was mich dann als Radioreporter entlarvt hat, war, dass ich zu Sabine Christiansen zum Schluss gesagt habe, auf Wiederhören.
Auf Wiederhören. Ja, manchmal ist es schöner, wenn man nicht extra noch so schneiden muss, sondern einfach live und on air. Zack. Genau. Hätten Sie damals überhaupt jemals das Kalkül gezogen, da, wo die Sabine Christiansen sitzt, da möchte ich auch mal sitzen?
Ich bin jemand, der in seinem Leben immer sehr zufrieden war mit dem, was ich gerade gemacht habe. Ich habe wirklich alles gern gemacht. Reporter für Tagesschau und Tagesthemen zu sein, war großartig. Das war eine riesige Freude für mich, so wie später auch die Wahlberichterstattung, die mir bis heute Spaß macht. Und das Einzige, was ich mir als Kind gewünscht habe, obwohl ich eigentlich damals gar nicht Journalist werden wollte, war Sportreporter im Radio. Also ich habe so mit 10, 11, 12 zu Fernsehbildern selber kommentiert und Radioreportagen nachgesprochen. Das war immer so ein Traum, weil ich Sport auch immer gemocht habe, aber der ist nicht in Erfüllung gegangen.
Inwiefern schließt sich jetzt so ein Kreis? Damals Reporter für die Tagesthemen, jetzt Moderator der Tagesthemen?
Ja, da schließt sich ein Kreis. Und natürlich ist dieser Stuhl, auf dem man heute nicht mehr sitzt, man steht, aber sprichwörtlich immer noch auch der von Hans-Joachim Friedrichs, der das als erster ständiger Moderator geprägt hat, der ja auch für journalistische Standards wichtige Impulse gesetzt hat mit seiner Haltung und dem, was er gesagt hat. Und deshalb bin ich stolz und auch ein bisschen demütig, eine große Aufgabe, aber ja, es schließt sich ein Kreis.
Sie moderieren den Presseclub, die Wahlberichterstattung. Sie waren Chefredakteur und Programmdirektor im Westdeutschen Rundfunk. Inwieweit ist das jetzt für Sie noch mal so eine Art Neuanfang, um noch mal was ganz Neues zu wagen?
Ich habe ein Doppelleben geführt als Manager. Also ich habe diese beiden Positionen 25 Jahre ausgefüllt und habe trotzdem immer nebenbei auch als Journalist gearbeitet. Die Zeit dafür war oft knapp. Und es ist ein Neuanfang, wieder ganz wie früher Journalist zu sein. Mich hat das gereizt, und das mag zynisch klingen, aber es ist nicht so gemeint, weil die Welt so furchtbar und so erklärungsbedürftig ist, wie sie ist. Das hat mich auch in meinem Direktorenbüro oft beschäftigt, worüber unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten berichten mussten. Wir haben in vielen Gesprächen auch miteinander beraten, wie kann man jetzt journalistisch damit umgehen. Und deshalb bin ich dankbar, dass ich jetzt ganz meine Zeit dem wieder widmen kann. Aber ich weiß auch, was in der Gesellschaft los ist. Und ich weiß auch, wie wichtig unsere Arbeit dafür ist, dass Gesellschaft informiert ist, zusammenhält.
6. Juli war die erste Sendung in den Tagesthemen. Mhm. Gemeinsam mit Juliane Harika-Senn. Schauen wir mal kurz rein.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jörg Schönenborn und Julia Niharika-Senn.
Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Wir sehen uns hier bei den Tagesthemen jetzt regelmäßig und darauf freue ich mich.
Einen schönen guten Abend auch von mir und willkommen im Team, Jörg.
Danke. Morgen sehen wir uns dann in der Halbzeitpause des Spiels Schweiz gegen Kolumbien gegen 22.50 Uhr. Bis dahin, tschüss und lassen Sie es gut gehen.
Tschüss.
Als hätte er nie etwas anderes gemacht. So kam es einem vor.
Das Studio muss man sich räumlich noch ein bisschen erarbeiten, weil Das ist ja bei euch hier auch so. Jedes Fernsehstudio hat bestimmte Blickachsen. Die Kameras, Monitore stehen an einer bestimmten Stelle. Und da bin ich noch nicht ganz zu Hause, aber das kommt.
Wie sehr haben Sie sich unter Beobachtung gefühlt? Ich weiß, dass viele Ihrer Bekannten, die haben gesagt, na, da wollen wir doch mal gucken, wie du das jetzt machst. Aber auch viele, sage ich mal, aus dem Journalismus da ein Auge drauf gehabt haben.
Ja, so eine erste Sendung ist natürlich völlig überhöht. Weil ich ja angetreten bin, um das eine ganze Weile zu machen, also viele Sendungen zu machen. Und trotzdem, die Presse schaut drauf, die Kolleginnen und Kollegen schauen drauf, Freunde schauen drauf. Also natürlich war das ein Tag, an dem ich angespannt war, keine Fehler machen wollte. Und
plötzlich ist man doch noch aufgeregt. Ne?
Ja, natürlich, plötzlich, klar.
Ne? Komisch,
klar.
Ne? Es gibt jemanden, mit dem Sie schon viele, viele Jahre zusammenarbeiten, ein Regisseur vom Westdeutschen Rundfunk, nämlich Markus Verhall. Den haben wir noch mal für Sie.
Ich möchte gerne erzählen von meinem allerersten Erlebnis mit dir, als ich als junger Regisseur gewählt wurde, von meinem Chef doch mal runterzugehen ins Studio E. Das ist unser virtuelles Studio im WDR gewesen, wo der junge Chefredakteur Jörg Schönborn einen Kommentar für die Tagesthemen aufzeichnen sollte. Und da sagte ich zu meinem Chef, warum soll ich denn da runtergehen? Da steht ein Mann vor der Kamera und spricht in die Kamera und hat einen Teleprompter und liest den Text ab. Und dann sagte mein Chef, nee, guck dir das mal an. Der Jörg Schönborn ist schon ein ganz besonderer Moderator. Und das habe ich dann auch gemerkt. Ich kam runter. Erstmal habe ich den Teleprompter gesucht. Für die Zuschauer, die das nicht kennen, das ist ein Gerät, das wird vor die Kamera gestellt. Und da kann man den Text, kann der Moderator oder der Sprecher den Text ablesen. Das gab es nicht im Leben von Jörg Schönborn. Also hat er einen Kommentar, wohlgemerkt Kommentar für die Tagesthemen, der genau 1,30 sein muss. Und auf den es ja auf jede Nuance ankommt, ohne Teleprompter gesprochen. 1,30, ohne Versprecher, wunderbar. Und auch in den Folgejahren war ich immer beeindruckt von deiner Professionalität. Man konnte sich auch mit dir streiten, das ist auch klar, aber wir haben uns immer wieder vertragen und gut verstanden. Ich wünsche dir für deine Zeit in Hamburg bei den Tagesthemen bei ARD aktuell alles Gute. Wie der Kölsche sagt, blef ne lewe jung. Und ich sage ein fröhliches Glück auf, lieber Jörg. Tschüss.
Aufgenommen, während im Hintergrund der Presseclub lief, von heute Mittag.
Ja, Markus ist ein sehr erfahrener Journalist und Regisseur, der zu denen gehört, die offen und klar bewerten und kritisieren. Das finde ich gut.
Woher stammt diese Fähigkeit des freien Redens?
Tja, das hat sicherlich mit meiner Radio-Vergangenheit zu tun. Hat damit zu tun, dass ich als Reporter da sehr viel live gemacht habe. Aber tatsächlich habe ich die Fähigkeit, Zusammenhänge im Kopf zu entwickeln, ohne sie aufzuschreiben und dann auch so wiederzugeben. Und das hat in der Tat auch dazu geführt, dass ich jetzt bis zum Start bei den Tagesthemen also nie einen Teleprompter verwendet habe. Hier ist er jetzt für den Ablauf der Sendung wichtig und notwendig. Aber was Markus ansonsten schildert, stimmt ja.
Aber was für eine Freiheit gibt das einem Moderator dann auch in der journalistischen Gestaltung seiner Sendung?
Ja, also ich habe in der ARD angefangen zu moderieren, als Brennpunkte technisch noch wirklich ein Ritt über den Ozean waren. Wir haben viele Brennpunkte aus Amerika gemacht, wo wir immer erst zu Sendebeginn Satellitenstrecken hatten. Also bis 20.15 Uhr blockierte die Tagesschau den Satelliten. Wir waren auf Sendung um 20.15 Uhr und ich habe da oft gestanden und es war noch kein Beitrag überspielt, weil wir ja gerade erst die Satellitenzeit hatten. Und da war einfach die Vorstellung, da muss ich frei reden können, da muss ich improvisieren können, da muss ich noch mal gucken, was liegt an Meldungen da oder wohin kann man gerade schalten. Und in der Situation Live-Sendungen zu machen, die geskriptet sind, wäre unmöglich gewesen.
Ja, das ist genau, das ist diese Freiheit, dass man selber da noch mit agieren kann. Ne? Wie oft hört man die Politiker früher? Das waren noch ganz andere Typen. Katrin Hafemann hat sich das genauer angesehen und auch nach den Gründen gefragt.
Politik damals. Fast nur Männer. Zwei Fernsehprogramme. Heute multimedial und eine bunte Vielfalt von Persönlichkeiten.
Jetzt endlich Wilhelm mit dem Zauberstab führt uns in die Zukunft. Und was ist daraus geworden? Große Scheiße, hätte ich gesagt am liebsten.
Dass niemand außer mir in der Lage ist, eine stabile Regierung zu stellen.
Jetzt kommt ein cringes Politiker-Video.
Wie haben sich PolitikerInnen von den 50ern bis heute verändert? Er hat viele von ihnen erlebt. Mr. Tagesthemen Ulrich Wickert.
Die Kanzler in der Zeit von damals, Adenauer war Bürgermeister von Köln gewesen, von den Nazis abgewehrt. Willy Brandt, der war regierender Bürgermeister von Berlin gewesen. Dann kam Schmidt, der war Innensenator in Hamburg gewesen. Alles Leute, die sozusagen in der Politik gelernt haben, Politik zu machen. Was sich verändert hat, ist, es gehen immer weniger Leute in die Politik, die solche Charaktere haben.
Politiker mit Charakter, dazu gehört Konrad Adenauer ganz sicher. Ein patriarchalischer Kanzler, der kaum Widerspruch duldet. Der Alte regiert so bestimmend, dass bald von der Kanzlerdemokratie gesprochen wird.
Das Prinzip der Freiheit und der Eigenverantwortung der Einzelpersönlichkeit.
Wenn Sie sich mal Reden anhören aus den 50er Jahren oder Anfang der 60er Jahren, sind das andere Reden als das, was Sie heute haben. Also inzwischen ist ja sozusagen die Talkshow etwas unglaublich Wichtiges zur Vermittlung von Politik und wird auch benutzt von Politik.
Der Bundestag ist bald nur noch eine Bühne für Politiker. In den 70ern und 80ern werden Fernsehen und Talkshows immer wichtiger und der offene Schlagabtausch, wie in dieser Bonner Runde.
Dieses primitiven Antiamerikanismus, den Sie in diesen...
Sagen Sie jetzt ein Erstes, Sie sollten sich schämen, Herr Bundeskanzler.
Aber hören Sie doch auf.
Sie sollten sich schämen.
Und das hat der Bundesrepublik geschadet.
Nein.
Und nicht das, was ich hier dem deutschen Publikum sage. Die Leute konnten ja lesen,
was Sie gesagt haben.
Sie sagen
den Menschen Unwahrheit, Herr Bundeskanzler. Ich lasse das nicht durchgehen.
Skandale. Auch die hat es immer gegeben. Jürgen Möllermann, 1993 Rücktritt wegen der Briefbogenaffäre, später Ermittlungen wegen Steuerhinterziehung. Oder Karl Theodor zu Guttenberg. 2011 tritt er von allen Ämtern zurück. Für seine Doktorarbeit soll er zu großen Teilen abgeschrieben haben. Die Fehlerkultur ist heute eine andere als zu Adenauers Zeiten. Und was sich noch geändert hat? Social Media ist als große Inszenierungsbühne dazugekommen.
4 Jahre Angst und Unsicherheit für die Beschäftigten. Merz nennt das die Fesseln lösen. Ich nenne das Unsicherheit per Gesetz.
Vielleicht gehen manche Leute, die viel Charakter haben und so weiter, nicht mehr in die Politik, weil sie sagen, da habe ich vielleicht nicht die Möglichkeiten, das durchzusetzen, was ich durchsetzen möchte.
Vom Bundestag ins Fernsehstudio zum Auftritt bei Instagram. Politik wird heute auf viel mehr Bühnen gemacht. Und der Wettbewerb um Wählerinnen und Wähler ist härter denn je.
Ja, da kann man ja schon mal drüber nachdenken. Wie beobachten Sie das? War der frühere Politikertypus irgendwie gerader, direkter?
Nein. Also wir haben Beispiele gesehen, Möllermann jetzt als gerade und direkt zu bezeichnen.
Ja, 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 man, na, genau, aber es ist immer so ein Eindruck. Ne,
wir haben auch andere gesehen. Ich glaube, die Zeit war einfach anders. Heute ist Politik in Echtzeit. Und früher war es möglich, Adenauer fuhr in Urlaub und war nicht zu erreichen. Willy Brandt war ein Kanzler, der manchmal auch aus gesundheitlichen Gründen tagelang für sein Büro nicht zu erreichen war. Heute hat man größte Probleme, wenn man nicht innerhalb einer Stunde rechtzeitig reagiert. Und die Probleme sind andere. Also wir haben eine Wirtschaft gehabt bis in die 90er Jahre, wo Finanzminister ausrechnen konnten, wie viel Steuern man zurückgibt, um welches Wirtschaftswachstum zu erzielen. Heute haben wir eine Internationalisierung, die regionale Politik eines Landes gegen die Weltwirtschaft fast unmöglich macht. Also ich finde, man muss da fair sein. Die Probleme heute sind von anderer Dimension. Das Tempo ist völlig anders. Und ich persönlich kenne viele Politikerinnen und Politiker, vor denen ich großen Respekt habe und andere, über die ich auch das eine oder andere erzählen könnte. Aber ich glaube, diese Mischung, Gaußsche Normalverteilung gab es immer schon.
Wo Sie das gerade mit der Wirtschaft angesprochen haben, da habe ich schon so bemerkt, Mensch, diese Zahlen, das ist so ein Thema. Sie sind ja nun der Mann der Zahlen mit der Wahlberichterstattung im Ersten. Muss man da von Anfang an schon Faible für Mathematik, für Zahlen haben?
Ich glaube nicht, obwohl ich das habe. Also ich habe ein gutes Mathe- und Physikabitur gemacht, hatte auch lange vor, Physik oder Ingenieurwissenschaft zu studieren. Und ich kann mit Zahlen umgehen. Also ich kann jetzt nicht groß vierstellig Kopf rechnen, aber Größenordnungen kann ich einschätzen. Und das hilft. Aber die Aufgabe im Wahlstudio hat ja 2 Teile. Das eine ist, um 18 Uhr zu sagen, was wir gemessen haben. Und das andere ist ja zu erklären, warum die Menschen so gewählt haben, wie sie gewählt haben. Und das zweite ist eine kernjournalistische Aufgabe. Das ist Fragen und Antworten. Das ist vor einer Wahl beobachten, recherchieren, auch mit Leuten reden.
Interpretieren von Zahlen.
Was beschäftigt, ja, bevor die Zahlen kommen. Es ist einfach die Frage, welche Stimmungen gibt es, welche Themen spielen eine Rolle. Und dann formuliere ich mit meinem Team Fragen, die dann erst zu Zahlen führen. Und wenn die Fragen gut formuliert sind, also wenn wir mit den Fragen die Stimmung getroffen haben und formuliert haben, die die Menschen auch wiedergeben, dann haben wir auch eine tolle Möglichkeit, am Wahlabend das darzustellen.
Interessant, dass Sie das sagen, weil dazu haben wir gleich noch einen Ausschnitt über eine Wahlbefragung bezüglich SPD-Wählerschaft. Vorher schauen wir noch mal drauf, wie Sie bei der Wahlberichterstattung früher, also einige Jahrzehnte zurück, agieren mussten.
Schon um kurz nach sechs knallten hier im SPD-Fraktionsbüro im Solinger Rathaus die ersten Sektkorken. Denn zu diesem Zeitpunkt war bereits absehbar, dass die beiden sozialdemokratischen Direktkandidaten aus der Klingenstadt in den Landtag einziehen würden. Auf 15% hat die SPD ihren Vorsprung gegenüber der CDU jetzt ausgebaut. Bei der Bundestagswahl vor 3 Jahren waren diese beiden Parteien noch gleich auf. So ist es ja nun auch kein Wunder, dass nebenan im CDU-Fraktionsbüro Katerstimmung herrscht.
Ja, das war noch die Zeit, als man Zahlen im Kopf haben musste und keine Diagramme im Fernsehen gezeigt hat.
Das war auch eine Aufzeichnung, also insofern selige Zeit.
Außerdem noch aus der Heimat, aus Solingen,
aus kommt auch Glückstadt, noch dazu. Ja.
Wie sind Sie dann, das war ja Reportage, wie sind Sie dann tatsächlich bei den Zahlen, bei den Hochrechnungen, bei den Prognosen, wie sind Sie da gelandet?
Ich war Tagesschau-Korrespondent zu der Zeit, da haben wir darüber gesprochen. Ich habe die Abteilung geleitet in Köln, die für aktuelle Berichterstattung zuständig war. Und Uli Deppendorf, der das lange gemacht hatte, wurde Leiter des Hauptstadtstudios in Berlin. Also insofern wurde eine Nachfolge gesucht. Und meine damalige Chefin und Chefredakteurin hat mich in der ARD vorgeschlagen, ohne vorher mit mir zu sprechen. Also sie hatte gar nicht gesehen, dass es auf der Tagesordnung stand und hatte dann die Idee, der Jörg ist der Richtige dafür. Und hat mich sehr gefreut, weil ich als politikinteressierter Mensch auch neben meinen Sportreporter versuchen, so mit 14, 15, 16 auch diese Wahlabende gerne gesehen habe.
Wie viel vorher kennen Sie eigentlich die Zahlen, die Sie dann live im Fernsehen präsentieren?
Ja, also die Prognosezahlen entstehen ja aus zigtausenden Interviews im Verlauf des Wahltags. Also das Prinzip, das, ich erkläre es gerne, weil Zuschauerinnen und Zuschauer das immer wissen wollen. Das Prinzip ist, Infratest DiMa sucht 200, 250, 300 Wahllokale in einem Bundesland oder bundesweit aus. Und die Menschen, die ihre Stimme richtig abgegeben haben, werden anschließend gebeten, für uns noch mal einen Fragebogen auszufüllen. Auf der Vorderseite sieht das aus wie der Wahlzettel, also wen haben sie gerade gewählt. Auf der Rückseite ist Alter, Geschlecht, beruflicher Stand, wen haben Sie beim letzten Mal gewählt. Und diese Wahlzettel gehen auch in eine Urne, eine blaue ARD-Urne. Aber die wird nicht erst um 18 Uhr, sondern ab 9 Uhr morgens stündlich geleert. Und das geht fortlaufend in ein Rechenzentrum. Das heißt, wir haben eigentlich den ganzen Tag über Daten. Und statistisch ist es so, dass man am Mittag schon so viele Interviews hat, dass man nicht sagen kann, das sind 31 oder 33. Aber dass die politische Tendenz klar ist. Und dann verfestigt sich das den Abend über. Und oft haben wir um 17:45, wenn wir auf Sendung gehen, die Zahlen für 18 Uhr auch abgesprochen. Aber wenn es sehr knapp ist und man noch mal überlegt, geht man ein bisschen rauf, geht man ein bisschen runter, passiert das wirklich bis kurz vor 18 Uhr.
Und weil Sie eben diesen ausführlichen Fragebogen haben, wo es auch um soziale Themen geht, der befragten Menschen, können Sie denn natürlich auch noch hinterher in der Wahl, nach der Wahl etwas analysieren. Schauen wir mal kurz drauf.
Alexander Schweizer hat von einem Sprint gegen den Berg gesprochen. Dieser Berg heißt Berlin. Die Bundespolitik hing für CDU und vor allem SPD wie eine dunkle Wolke über dem Wahlkampf. Und da vor allem die Überzeugung, dass die SPD zwar viel versprochen habe vor der Bundestagswahl, aber wenig davon gehalten habe. 2/3 fast der Wählerinnen und Wähler sehen das so. Bei denen, die der SPD den Rücken gekehrt haben, sind das fast 80%. Und diese Gruppe haben wir auch gefragt, ob sie denn in Rheinland-Pfalz die SPD gewählt hätte, wenn im Bund eine andere Politik gemacht würde. Und diese Frage beantworten 56% mit Ja. Das ist ein klarer Fingerzeig.
Man sieht daran, das ist schon ganz viel Kleinarbeit im Vorfeld eines Wahlabends, um halt hinterher Analysen bieten zu können.
Genau, es ist viel Vorbereitung. Es ist auch ein Denken in Szenarien. Mhm. Also wenn wir 4, 3, 2 Wochen vorher diese ganzen Schritte machen, wissen wir ja nicht, wie es ausgeht. Und insofern muss man auch ein bisschen überlegen, wenn die gut abschneiden, welche Gründe könnte das gehabt haben, wenn die anderen schlecht abschneiden. Und ein guter Wahlabend ist für mich, wenn wir mit unseren Annahmen richtig lagen. Also wenn wir die Szenarien richtig vorhergesehen haben, wenn die Fragen dann auch den Nagel auf den Kopf treffen. Also so ein Beispiel, das wir entwickelt haben schon zur Bundestagswahl, ist über die SPD die Formulierung, dass ihnen Bürgergeldempfänger in der Politik wichtiger seien als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Also da haben wir so ein bisschen, wir testen dann auch verschiedene Formulierungen, diskutieren lange, wie wir es genau ausdrücken. Und das ist so ein Verdacht über die SPD, der von 60-70% der Menschen unterstützt wird, der dann auch in die politische Diskussion eingegangen ist. Also es hat die SPD-Spitze in Berlin auch beschäftigt. Ja. Das ist natürlich die Verdichtung und das Ergebnis langer Diskussionen und Beobachtungen.
Sie veröffentlichen auch immer die Sonntagsumfrage. Mhm. Da hat uns jetzt von verschiedenen Zuschauern hat uns die Frage ereilt, inwieweit möglicherweise solche Umfragen, die ja permanent gemacht werden, es gibt ja immer wieder neue Trends und hin und her, auch eine Art Wahlbeeinflussung sind.
Das entscheiden ja die Wählerinnen und Wähler selbst, ob sie sich davon beeinflussen lassen wollen. Wir in der ARD sind die Einzigen, die zum Beispiel noch den Grundsatz haben, vor Wahlen in den letzten 10 Tagen nichts mehr zu veröffentlichen. Wir wissen, das ist die Hauptentscheidungsphase, also deshalb machen wir das nicht mehr. Andere machen das. Es gibt inzwischen eine Welle von Umfragen vor jedem Wahltermin von vielen Instituten, manche auch mit sehr einfachen Mitteln, rein online gemacht, was viele nicht als repräsentativ bezeichnen würden. Also es gibt so viele Zahlen, an denen man sich orientieren kann, wenn man möchte, dass es schon wieder schwindelig macht.
Haben Sie eigentlich intern einen Spitznamen in der Redaktion?
Also keinen, den ich jetzt hier aufsagen könnte. Ich weiß, dass mich die Kolleginnen und Kollegen, die schreiben, gern schon mal Graf Zahl nennen.
Aber Sie schaffen es übrigens bewundernswert. Ja. Je hektischer es wird, desto ruhiger werden Sie. Ist das so eine innerliche, zack, ich beruhige mich dann und kann dann in der Hektik alles überblicken?
Ja, also ich bin auch jemand, der gut arbeiten kann, wenn 6 Leute um mich rum telefonieren oder sich über andere Dinge unterhalten. Also ich kann mich gut auf das konzentrieren, was gerade in meinem Kopf ist. Mhm.
Wir haben in dieser Woche schon häufiger drüber gesprochen. Ständig schlechte Nachrichten. Immer mehr Menschen schränken deswegen ihren Medienkonsum ein. Ann-Britt Backenbüll.
NDR Info. Die Nachrichten für den Norden.
Feierabend für Florian Blum. 30 Kilometer geht's von Serran nach Güstrow. Auf der Strecke schaltet der 32-Jährige die Radionachrichten immer häufiger aus.
Ja, und in der Gerüchte.
Einfach, weil ich das Gefühl habe, dass es mich bedrückt und mich auch oft traurig macht, was ich da höre in den Nachrichten und wie schlecht es anderen Menschen geht oder so. Und das kann ich ja eh nicht ändern und deswegen höre ich mir das ganz bewusst nicht an.
Dabei ist der Ergotherapeut politisch interessiert, will grundsätzlich wissen, was in der Welt passiert. Dieses Phänomen beobachtet Medienwissenschaftlerin Julia Behre schon länger. News Avoidance, Nachrichten also gezielt vermeiden, seltener schauen oder bestimmte Themen ausblenden, nicht neu.
Wir können aber beobachten, dass die aktive Nachrichtenvermeidung seit einigen Jahren deutlich zugenommen hat. Der größte Anstieg war während der Corona-Pandemie zu beobachten. Und der wichtigste Grund hierfür war eben der starke monothematische Fokus der Berichterstattung.
Der Trend ist eindeutig. Immer mehr Menschen gehen Nachrichten, zumindest gelegentlich, aus dem Weg. Ihr Anteil ist seit 2017 auf 72% gestiegen. Gleichzeitig wächst auch die Gruppe derjenigen, die Nachrichten oft meiden, von 5 auf inzwischen 15%. Florian Blum informiert sich grundsätzlich weiter, zum Beispiel über Nachrichten-Apps oder WhatsApp-Kanäle. Doch Bilder wie die eines US-Angriffes auf den Iran machen etwas mit ihm.
Die lösen Angst aus in mir, finde ich. Und ich glaube, dass es früher besser war, dass ich 3 Tage später davon in der Zeitung lesen konnte, aber nicht live dabei war.
Was Florian beschreibt, spiegelt sich auch in den Ergebnissen von Studien wider. Der häufigste Grund, warum Menschen demnach Nachrichten meiden, sie wirken sich negativ auf die Stimmung aus. 39% sind von Kriegen und Konflikten überfordert. Ebenso viele erschöpft die schiere Menge an Nachrichten. Bei Florian ist es vor allem der Ukraine-Krieg, dem er kaum noch folgen kann.
Es ist halt von Anfang an schlimm und es ist aber ja seit 5 Jahren irgendwie schlimm. Da gab es ja Zeiten, da hat man mehrmals am Tag davon gelesen. So, klar macht mich das immer noch bedrückt, aber irgendwie bin ich satt von dem Thema.
In den vergangenen Tagen starben zahlreiche Menschen bei massiven Angriffen.
Wenn ein Thema die Nachrichten über lange Zeit dominiert, wächst bei manchen das Bedürfnis nach Abstand. Florians Frau Julia meidet Nachrichten noch konsequenter. Wie sollte Journalismus berichten, damit sie nicht dauerhaft abschaltet?
Vielleicht nicht gerade mit dem Knaller hier vorne anfangen, sondern vielleicht erstmal was Nettes. Und dann kann man ja sagen, okay, jetzt kommt das Schlimme, jetzt kann ich abschalten, ich habe das Gute gehört, reicht mir.
Einfach nur mehr gute Nachrichten. So leicht ist die Lösung nicht, weiß Julia Behre. Die Wissenschaft kennt aber Ansätze.
Ein zentraler Mechanismus in der Berichterstattung könnte es sein, eben konstruktiv und lösungsorientiert zu berichten. Das heißt, den Menschen ein Gefühl zu geben, was sie auch persönlich tun können und ein Gefühl von Hoffnung zu vermitteln.
Nachrichten gehören für Florian und seine Frau weiter dazu, ohne sich von jeder Krise rund um die Uhr begleiten zu lassen.
Wir hören nochmal rein.
Aber sie bestimmen selbst, wann sie sich informieren und wann sie eine Pause brauchen.
Kriegen Sie das auch gelegentlich gespiegelt, dass Menschen so einen Overkill an Nachrichten haben?
Ja, ich spüre das auch selbst. Also wir haben es ja, ist im Film ja gesagt worden, wir haben es mit Ereignissen zu tun wie dem Ukraine-Krieg, die ja absolut hoffnungslos machen. Also jetzt gibt es gerade wieder eine Phase, wo man irgendwie einen Faden der Hoffnung hat, dass das vielleicht sich wendet, die Menschen da besser geschützt werden. Aber wenn ich die Bilder von den Luftangriffen aus Kiew sehe, ich kenne auch Menschen, die da leben, wenn ich höre, wie sich das im Alltag widerspiegelt, was das für Nächte, für Schlaf, für Leben bedeutet, den Impuls zu sagen, ich will das jetzt nicht, ich will nicht jeden Tag dasselbe lesen, das macht mich depressiv, kann ich gut verstehen.
Man kann auch kaum abschalten. Man guckt denn doch immer wieder drauf. Ne? Das ist tatsächlich so. Natürlich in unserem Beruf ist das noch mal was anderes, weil es eine professionelle Sicht ist. Aber es ist manchmal ein bisschen lähmend in der geistigen Freilaufen-Lassen-Möglichkeit. Den Geist freilaufen lassen. An der Nordsee, Seeland in Holland. Was lieben Sie hier?
Ich liebe das Meer, ich liebe das Salz, das man riechen kann. Ich liebe den Sand und ich liebe die Fritür, die Fritürbuden, die es in Holland ja gibt.
Ja,
also,
ja.
Ich meine, ich bin in Solingen aufgewachsen, in der Nähe von Düsseldorf. Das heißt, die Nordsee ist für uns nicht
um Ecke,
die deutsche Nordsee, sondern es ist eben die holländische, die vor der Tür liegt. Mhm. Man fährt 2,5 Stunden. Insofern bin ich schon mit meinen Eltern dort gewesen. Und diese damaligen Spitztüten an der Bude mit Pommes sind eine große Erinnerung meiner Kindheit.
Wie viel Zeit verbringen Sie hier mit Familie, mit Ihrer Frau?
Ja, also wir sind regelmäßig mit Großfamilie in Holland im Urlaub einmal im Jahr. Und würde mal sagen, 3-4 Mal im Jahr bin ich schon da.
Was bedeutet Großfamilie in diesem Zusammenhang?
Ja, das sind Neffen, Nichten, deren Kinder. Also wir
Weil
sind
Sie selber schon, haben keine Kinder, das kann man
Wir haben keine sagen, Kinder, aber ja. Wir verbringen viel Zeit mit Familie. Und so auf 20 Leute kommen wir da schnell.
Ja, schön, schön. Welchen Unterschied machen Sie zwischen Zuhause und Heimat?
Ja, Zuhause ist meine Wohnung, ist unser Haus, ist mein Garten. Und Heimat ist all das, was zu meinem Lebensraum gehört. Heimat sind Stimmen, Heimat ist bestimmte Sprachmelodie. Holland ist für mich Heimat, auch wenn es 250 Kilometer weg ist von zu Hause. Aber
ja, man kommt an und fühlt sich.
Es ist Teil meines Lebens über lange Zeit. Ich glaube, Heimat ist das, was über lange Lebensabschnitte stabil ist, was einem Sicherheit gibt, wo man sich nicht orientieren muss, wo man nicht erst gucken muss, was ist hier, wo ist das, wer ist das, sondern wo man einfach sein kann.
Ja, Menschen können auch ein Teil von Heimat sein. Ne? In Ihrer Karriere, Sie haben das vorhin schon gesagt, waren Sie kurz davor, Mathematik oder Physik zu studieren, haben sich dann doch entschlossen, in den Journalismus zu gehen. Welchen Anteil an Ihrer Karriere hat auch die Bundeswehr?
Sie hat einen Anstoß gegeben. Also ich war in der Tat Sportreporter bei einer Tageszeitung als freier Mitarbeiter.
Solinger Tageblatt.
Beim Solinger Tageblatt, ja, haben wir eben auch im Film gesehen. Und Bundeswehr, Wehrdienst, Grundausbildung hieß ja im Westen, wo ich gelebt habe, für manche sonntags, mittags zur Bahn, um irgendwo in den Norden, in die Lüneburger Heide fahren zu müssen. Also es gab faktisch kein Wochenende. Und der Sportredakteur fand nun, ich müsse unbedingt weiter sonntags, nachmittags in der Redaktion sein können und hat mir deshalb so eine Bescheinigung geschrieben, ich sei ein total hoffnungsvolles Talent und meine Karriere würde zerstört, wenn ich nicht heimatnah verwendet würde, wie das damals hieß.
Ja.
Und das habe ich da vorgelegt und dann haben die gesagt, ja super, wenn Sie so ein toller Journalist sind, wir suchen jemanden für die Pressestelle der Luftwaffe in Bonn auf der Harthöhe im Verteidigungsministerium. Ja, und so war ich da im Wehrdienst und habe für eine Truppenzeitschrift Fotos gemacht und Texte geschrieben und hatte aber viel Zeit. Bin in der Bundespressekonferenz gewesen im Kanzleramt und habe in Bonn gesehen, wie Journalismus funktioniert und habe dann wirklich last minute, Bewerbungsschluss war Mitte Juli, Ende Juni war ich noch in Aachen wegen Ingenieurwissenschaften und Mitte Juli habe ich mich für Journalistik eingeschrieben.
Was ich immer mal wissen wollte, ich war beim Heer während der Wehrdienstzeit. Das Essen war fantastisch, selbstverständlich. Ist es tatsächlich bei der Luftwaffe so, dass es da das beste Essen gibt in der Bundeswehr?
Meine Grundausbildung war übrigens auch in Holland.
Ja.
Also insofern gab es da.
Da gab es diese Pommes, liebe denn schon?
Nicht? Das gab es alles. Und ansonsten gab es auf der Harthöhe ein Casino. Also wenn man ein bisschen zuzahlte, hatte man da Menüwahl und konnte sich ganz ordentlich ernähren. Aber insofern kann ich das jetzt für die Luftwaffe nicht sagen.
Ich lade Sie ganz herzlich ein. NDR-Kantine, heißt Sie sehr willkommen.
Ja.
Da ist es ähnlich.
Ich schätze die, ja.
Ja. Journalismus, das ist neben Fernsehen, Zeitung und Radio natürlich auch das Internet. Und da besonders Social Media. Die Tagesschau im Netz. Britta Kunft.
Checkt immer die Quelle und hinterfragt, was ihr im Internet seht.
Die Studiotechnik bedient er allein. Licht, Stative und Mikrofon. Journalist Felix Edeha produziert für die Tagesschau ein Video gegen Falschinformationen.
Achtung, der Verfassungsschutz warnt aktuell vor gefährlichen Fakes im Internet. Darauf müsst ihr achten. Wir sind zuständig für die präsentierten Videos, also für die Videos mit Moderation. Und wir beliefern den TikTok-Kanal, wir beliefern den Instagram-Kanal, aber auch YouTube-Shorts und die Tagesschau-App.
Hier machen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von ARD aktuell Nachrichten. Mittendrin die Social-Media-Redaktion der Tagesschau. Felix Edeha und seine Kolleginnen sitzen quasi an der Quelle.
Uns ist sehr wichtig, junge Menschen mit geprüften Nachrichten und Inhalten zu erreichen. Und viele junge Menschen sitzen aber heutzutage nicht mehr abends vorm Fernseher um 20 Uhr, sondern sie sind online aktiv in sozialen Medien. Und da sind sie leider auch viel mit Desinformation konfrontiert. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir dort sind.
Das Team entlarvt Deepfake-Videos und andere Falschinformationen und bietet damit einen Orientierungsanker in der Nachrichtenflut.
Wir schauen uns erstmal an, okay, was wird überhaupt behauptet? Und dann gucken wir genau, stimmt das überhaupt? Wir haben auch das Glück, dass wir mit den Faktenfindern zusammenarbeiten. Das ist unsere Faktencheck-Redaktion innerhalb von ARD aktuell. Und mit Hilfe dieser Kolleginnen und Kollegen können wir das dann aufdecken und dann auch ein neues Video daraus machen und das öffentlich machen.
Felix Edeha und seine Kollegin Begün Düzgün richten sich mit ihren Inhalten an junge Leute, die zum Teil noch zur Schule gehen.
Die größte Herausforderung ist es auf jeden Fall, komplexe Themen und Zusammenhänge in 40 bis 50 Sekunden herunterzubrechen und es so zu erklären, dass junge Schülerinnen und Schüler das auch verstehen. Das stellen wir sicher, indem wir beispielsweise auf sprechsprachliche Formulierungen setzen, indem wir Fremdwörter vermeiden oder beispielsweise auch wenig Wissen voraussetzen und viel erklären.
Insgesamt zu fünft stehen sie im Rampenlicht der sozialen Medien und geraten dadurch immer wieder auch persönlich ins Visier von Hasskommentaren. Teamleiterin Begüm Düzgün und ihr Kollege Felix Edeha sollen geschützt werden durch klare Community-Regeln, die persönliche Herabwürdigungen verbieten. Aber trotzdem.
Also es gibt ganz unterschiedliche Wege, wie uns der Hass erreicht. Der häufigste Weg ist natürlich über die Kommentare unter unseren Videos. Aber da bin ich echt ganz dankbar, dass unsere Community-Kolleginnen und Kollegen da frühzeitig aufräumen, sodass wir persönlich nicht viel davon sehen, was auch ganz gut ist und uns schützt. Und ansonsten bekomme ich aber auch ab und zu leider Nachrichten auf meinem privaten Instagram-Account beispielsweise. Das bezieht sich oft auf meinen Job bei der Tagesschau natürlich. Wenn Leute einzelne Videos sehen und denen gefällt der Inhalt nicht, dann schicken die Hasskommentare und da sind auch richtig fiese Sachen dabei.
Das ist natürlich nicht schön. Und wenn es dann irgendwie mal zu viel werden sollte, haben wir die Möglichkeit, darüber zu sprechen. Natürlich mit unseren Kolleginnen und Kollegen, die das auch kennen. Aber wir können uns auch professionelle Hilfe holen. Mit Psychologen zum Beispiel. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir sind alle Profis. Wir kennen das. Wir haben alle einen Panzer. Wir wissen, damit umzugehen. Sonst könnten wir unseren Job, glaube ich, auch gar nicht so ausüben.
Respektvoll, sachlich und konstruktiv. So wünscht sich das Social-Media-Team der Tagesschau den Austausch mit ihrer Community.
Was ist eure Meinung dazu?
Es ist ja ganz interessant, mal drauf zu gucken. Jörg Schönborn, wie intensiv sind Sie bei Social Media?
Aktiv veröffentlichend sehr zurückhaltend, weil ich finde, wenn man das tut, muss man auch Zeit für die Diskussion haben und die habe ich nicht. Und ansonsten ist Social Media für mich eine Quelle wie viele andere auch.
Ja. Und wir haben was Schönes. Wir haben nämlich die Pommes aus Holland. Die Pommes frites aus Holland haben wir noch gekriegt, haben wir in der Küche. Die haben ein bisschen länger gedauert, das ist überhaupt kein Problem. Haben wir extra jetzt noch, guck mal, ich nehme die sogar hier.
Aber die sind heiß, die müssen aus Hamburg sein.
Ja. Holländisch angereichert.
Gut.
So möchte ich es mal bezeichnen.
Sehr gut.
Sagen Sie, Sie sind ja heute nun ohne Krawatte hier.
Mhm.
Warum binden Sie nie selber eine Krawatte?
Ich habe es nie gelernt.
Naja, gut, okay.
Und ich habe einen Vater, der einen Top-Krawattenknoten bindet, den Sie im Fernsehen heute Abend auch wieder bewundern können.
Mhm.
Der bindet das so, dass man die Krawatten auf- und zuschieben kann, ohne dass der Knoten leidet. Und seit ich im Fernsehen Krawatten trage, also seit vielen, vielen Jahren, gehe ich mit den neuen Krawatten zu ihm. Er bindet sie, ich nehme sie gebunden mit und sie hängen hier im Schrank.
So, und dann sagt er öfter mal, wenn er sie sieht, Jung, da müssen wir eine neue Krawatte binden.
Nee, die Knoten sind stabil, aber er hat feste Meinungen zum Material von Krawatten und zur Länge von Krawatten. Also insofern beschwert er sich eher, wenn ich Krawatten mitbringe, die er für nicht so geeignet
wie, wie lang? Also bis zur Gürtelschnalle?
Das ja, aber Stück bis Krawatten zur Gürtelschnalle, sind ungebunden, ne? Natürlich unterschiedlich lang. Und insofern ist die Frage, wie viel Material muss man im Knoten unterbringen? Ne? Wie
ja,
schmal
steht,
ist das Band, wo man bindet? Aber ansonsten genau, bis zur Oberkante des Gürtels.
Ja, es ist, ich bin auch nicht so geschickt da drin. Das muss ich zugeben. Ich habe auch noch so einen einfachen, nur von meinem Vater, den ich kann. Wie werden Sie denn heute Abend, also Sie arbeiten heute Abend bei den Tagesthemen, Sie moderieren die Tagesthemen, müssen sich natürlich mit den Themen des Tages beschäftigen. Ein Thema ist auch Fußball. Werden Sie das nebenbei ein bisschen verfolgen können, das Finale heute Abend?
Ja, also da ich jetzt hier bin, muss ich gleich noch ein bisschen nacharbeiten. Aber natürlich will ich sehen, wie es ausgeht, weil davon auch abhängt, ob wir es dann selber in der Sendung noch aufgreifen können oder ob es noch läuft.
Jörg Schönborn, es war ausgesprochen nett mit Ihnen.
Danke.
Danke,
danke fürs Hier.
Jetzt haben wir noch ein bisschen Wegzehrung.
Sehr gut.
Wir brauchen nicht mehr in die Kantine. Sie haben alles Essen dabei. Sparen Sie wieder Zeit. Morgen kommt die wunderbare Inka Schneider hierher aufs rote Sofa und spricht dann mit der Historikerin Linda von Kaiserling-Rehbein. Es wird außerordentlich interessant morgen Abend. Jetzt gibt es die Neuigkeiten aus Ihrem Bundesland. Wir sehen uns dann wieder in einer Woche. Also, schönen Abend und tschüss.